Sie hören Bayern 2 jetzt mit dem Kultur-Update. Da geht es heute um politische Redestrategien. Und dazu gehört unbedingt der Begriff der Wende. Über Wenderhetorik spreche ich gleich mit der Politikwissenschaftlerin Astrid Sewe. Dann hat Bayerns Kunstminister Blume heute einen ersten Zwischenbericht geliefert im Skandal um Missstände an den bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Was genau steht denn da drin? Und XXL-Schau zu Max Pechstein. Eine Ausstellung im Buchheim-Museum am Starnberger See feiert einen der wichtigsten Expressionisten. Für Sie am Mikrofon ist Andrea Mühlberger.
Aktuelles aus der Kultur. Auf Bayern 2.
Die Wende ist eingeleitet. Das hat Friedrich Merz vor ein paar Tagen verkündet auf seiner Sommerpressekonferenz. Und Merz meinte damit die deutsche Wirtschaft, die einen Aufschwung nötig hat oder eben eine Wende, um bei den Worten des Kanzlers zu bleiben. Gilt ja übrigens auch für die Migrationspolitik. Die Migrationswende, das ist ja auch so ein Label, das sich die Koalition auf die Fahnen geschrieben hat. Und über all dem steht natürlich die noch vom früheren Kanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende. Erleben wir denn da gerade eine Inflation der politischen Wenderhetorik? Und nutzt sich diese Rhetorik nicht auch langsam ab? Das alles möchte ich jetzt mit Astrid Sewe besprechen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Leuphana-Uni in Lüneburg und sie ist auch Expertin für politische Redeweisen. So heißt ein aktuelles Buch von ihr. Ab morgen ist Astrid Sewe auch zu Gast in der Politischen Akademie Tutzing und wird dort genau zu diesem Thema sprechen. Ja, und heute schon bei uns, Frau Sewe. Toll, dass das klappt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Frau Sewe, die angesprochene Tagung in Tutzing, die spricht im Titel ja sogar von Zeitenwenden, Plural. Habe ich da was verpasst?
Nein, Sie haben da nichts verpasst, aber tatsächlich ist der Aufhänger dieser Tagung und ist vielleicht auch gerade das Thema, was meine Disziplin, die Politikwissenschaft, umtreibt, die Gleichzeitigkeit verschiedener Krisen, die sich jeweils auch noch gegenseitig befeuern. Und dass wir es damit zu tun haben, dass wir an ganz vielen verschiedenen Stellen Umbrüche, das ist ja eigentlich der Tagungstitel, Wenden, Kipppunkte beobachten können. Und das ist, glaube ich, eine besondere politische Herausforderung, dass wir wirklich diese Gleichzeitigkeit thematisieren müssen und dann auch natürlich politisch bearbeiten müssen.
Sie sprechen jetzt die Gleichzeitigkeit an. Gleichzeitig ist ja die Zeitenwende auch so ein Überbegriff. Danach kann ja eigentlich gar nicht mehr viel kommen. Also für mich evoziert er auch ein Szenario des Ausnahmezustands, in dem eine völlig neue Politik legitim erscheint. Muss man da in der politischen Kommunikation nicht auch ein bisschen vorsichtiger sein mit solchen Vokabeln?
Ja, das ist richtig. Das ist immer die Gefahr, wenn man eine Zeitenwende ausruft, dass das entweder alarmistisch schrill klingen kann oder dass damit sehr große Versprechen einhergehen, die man dann politisch vielleicht unterläuft im Nachhinein. Eine Zeitenwende auszurufen bedeutet ja auch so ganz viel Pathos in den Augenblick zu legen, also zu signalisieren, wir sind gerade in einem geschichtlichen Moment, es gibt sowas wie eine Historizität des Augenblicks, alles wird anders, es passiert etwas, was wir vielleicht mit den Begriffen, mit unserem Instrumentarium, unserem Vorverständnissen und geliebten Sicherheiten von gestern nicht mehr begreifen und auch nicht mehr so richtig bearbeiten können. Und insofern ist dieser Ausruf, dass wir in einer Wendezeit leben, immer mit viel, viel Ballast verbunden. Deswegen wäre ich auch immer vorsichtig und würde nicht dazu raten, permanent und überall von Wenden zu sprechen.
Ja, können wir denn tatsächlich sowas beobachten wie eine Inflation der Wenderhetorik? Oder war das einfach schon immer ein beliebtes Mittel der politischen Kommunikation?
Ja, das ist ein beliebtes Mittel der politischen Kommunikation, denn Ihre Beispiele haben schon gesagt, Migrationswende, Wirtschaftswende und so weiter, die sollen ja alle signalisieren, dass mit der neu angetretenen Regierung hier ein Politikwandel stattfindet. Und gerade die politikwissenschaftliche Forschung zu Politikwandel, wir nennen das dann immer ein bisschen hochtrabend Policy Change, die zeigt eigentlich, dass immer, wenn Reformen eingeleitet werden müssen, politische Akteure, seien es jetzt Kanzler, seien es Minister, die müssen immer ein bestimmtes Spiel spielen, kommunikativ. Die müssen auf der einen Seite signalisieren, das nennen wir dann Credit Claiming, dass wir auch jetzt wirklich diejenigen sind, die kompetent sind, Entscheidungen zu treffen, Reformen anzugehen, so eine Art, wie sagt das Carsten Willmann, ins Machen kommen, also dass man hier wirklich proaktiv nach vorne geht. Aber gleichzeitig sind natürlich diese Begriffe von Wenn und die Inflation von Wenn auch immer gefährlich, weil sie Wählerinnen und Wähler überfordern können. Und wenn man dann immer fragt, wer ist denn eigentlich schuld an der Wende? Was war da eigentlich vorher? War da nur Stagnation? War da irgendwie Lethargie? Also das ist schon ein doppeltes kommunikatives Spiel, was wir in dieser Rhetorik erkennen können.
Und dann schwingt ja auch immer dieses Jetzt wird alles anders mit. Und wer eine Wende aufruft, wie zum Beispiel die Migrationswende, der sagt dann dem Publikum ja auch, ich habe die Macht, das zu tun. Ich kann das. Ich bin jetzt der starke Mann, die starke Frau, die es in der Hand hat. Frau Merkel ist da ja interessanterweise nie so aufgetreten. Die war ja eher so eine Moderatorin von Umbrüchen, wenn man das so sagen kann. Also interessant in dem Zusammenhang vielleicht auch ihre Wende in der Atompolitik nach dieser furchtbaren Havarie in Fukushima. Das wirkte ja dann gar nicht so sehr wie eine politische Entscheidung, als würde sie da ihre Agenda durchsetzen, sondern ja eher so, als hätte die Sachlage die Entscheidung quasi notwendig gemacht. Könnte man, um es mal ins Positive zu wenden, ja auch sagen, dass mit dem Aufleben der Wenderhetorik seit 2022 auch das gestaltende Subjekt so ein bisschen auf der politischen Bühne gestärkt wurde?
Ja, dem würde ich zustimmen. Also das ist ja kein Zufall, dass die Kanzlerschaft Angela Merkels mit dieser Floskel der Alternativlosigkeit belegt worden ist. Mhm. Also dass hier Sachzwänge, dass hier strukturelle Notwendigkeiten immer vorangestellt worden sind, um dann politische Entscheidungen zu legitimieren. Gleichwohl muss man nochmal sagen, es gab ja, genau wie Sie es gesagt haben, es gab ja politische Entscheidungen. Und wir gucken gerade auf dieser Ebene der öffentlichen Rechtfertigung von Entscheidungen da drauf. Und wenn man jetzt stattdessen von Zeitenwende oder von Wenden spricht, dann betont man vielmehr die Handlungsmacht politischer Akteure. Allerdings kann man auch sagen, die Zeitenwende jetzt wirklich mit Blick auf die russische Invasion und Aggression gegenüber der Ukraine, die ist ja tatsächlich auch noch mal ein bisschen schwieriger einzuordnen, weil hier ja tatsächlich auch in der Rede von Olaf Scholz stark gemacht worden ist, dass von außen ein Ereignis dazu geführt hat, dass man jetzt die politische Weichen anders stellen muss. Wir erinnern uns vielleicht noch an Annalena Baerbock, die gesagt hat, sie sei in einer anderen Welt aufgewacht. Mhm, ja, das heißt, hier ist nicht unbedingt die Handlungsmacht so interessant, sondern dass plötzlich irgendwie so eine Erkenntnis, so eine Offenbarung stattgefunden hat. Jetzt hat man begriffen, Putin ist überhaupt kein netter Freund, ist überhaupt kein Alliierter des Westens. Und das heißt also, die Wende kann ja sowohl die Handlungsmacht der politischen Akteure betonen, das ist dann eben, was Sie gesagt haben, auch strategisch klug einsetzbar. Man kann es aber auch verwenden, um auch Verantwortung abzuschieben und zu sagen, jetzt hat sich außen etwas verändert und wir müssen wieder darauf reagieren. Also man kann dann auch sagen, selbst die Wende kann als strukturelle Notwendigkeit erzählt werden.
Und am Anfang steht zwar die Wende-Rhetorik, aber es folgt dann auch nicht immer notwendigerweise auch die Wende, oder?
Das ist richtig und das ist genau das, was wir eben schon gesagt haben. Das große Versprechen einer Wende geht damit einher, dass man jetzt wirklich Politik wandelt, dass man Reformen betreibt. Und wenn man dieses Versprechen in den Mund nimmt, dann muss man, um in diesem Politikersprech zu bleiben, auch liefern. Politik sorgt hier für ein großes Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man auf der einen Seite die Wende ausruft oder in vielen Bereichen die Wende ausruft und dann gar nicht wirklich politische Reformen auch angeht. Dieses Auseinanderfallen von Wendeerzählung und Inkrementalismus, also weiter klein-klein, das, glaube ich, sorgt für ein großes Problem der Glaubwürdigkeit bei Wählerinnen und Wählern.
Worum genau geht es jetzt in Ihrem Vortrag, den Sie in den nächsten Tagen in Tutzing halten werden?
Also ich werde ja tatsächlich mich so ein bisschen damit beschäftigen, wie man Wenden erzählen kann, wie man Wandel erzählen kann und vor allen Dingen, wie politische Akteure Entscheidungen rechtfertigen. Ich sprach gerade über diesen Begriff des Politikwandels, Policy Change in der Politikwissenschaft. Und da will ich mir anschauen, wie wir eigentlich hier verschiedene Rechtfertigungsstrategien entdecken können. Also wie wird eigentlich eine Reform kommuniziert? Was passiert mit der Rede der Zeitenwende? Und interessanterweise gibt es ja auch manchmal das Problem, gerade in der Zeitenwende mit Blick auf geopolitische, geostrategische Probleme, dass bestimmte Probleme nicht offen kommuniziert werden können. Man könnte ja sagen, wenn man über Wende spricht, muss man die Anforderungen und auch die Zumutungen an Wählerinnen und Wähler offen kommunizieren und transparent machen. Aber denken wir jetzt beispielsweise an die Verteidigungsfähigkeit des NATO-Raums oder auch Deutschlands, dann ist es vielleicht manchmal gar nicht so klug, alles offen zu kommunizieren. Darum wird es gehen, um diese strategische Ambiguität der Kommunikation innerhalb von Wenden und Zuwenden.
Das klingt nach einem sehr spannenden Vortrag. Astrid Sylvé, Professorin für Politikwissenschaften an der Leuphana-Uni in Lüneburg, war das bei uns im Kulturleben und morgen zu Gast bei der Tagung Umbrüche, Zeitenwenden und ihre Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft an der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Frau Sylvé, immer wieder ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Er hatte Aufklärung versprochen. Aufklärung über die Missstände an den bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Bayerns Kunstminister Blume. Mitte Februar waren sie durch Presseberichte bekannt geworden. Zunächst ging es vor allem um den Umgang der Museen mit möglicher NS-Raubkunst. Die Prüfung von Verdachtsfällen wurde da kritisiert als intransparent und schleppend. Ja, sogar von Vertuschung war die Rede. Es ging dann aber auch um Beschwerden von Besucherinnen und Besuchern über das Aufsichtspersonal in den Museen, sogar bis hin zu Vorwürfen sexueller Belästigung. Im Zuge der Affäre musste Anfang April auch der langjährige Generaldirektor Bernhard Marz gehen. Was ist dran an den Vorwürfen? Blume hat dazu heute einen Zwischenbericht geliefert, Julia Kammler.
Im Rahmen der Untersuchungen wurden bislang keine Rechtsverstöße festgestellt, schreibt Blume in einem Zwischenbericht an den Landtag, der dem BR vorliegt. Die Landesanwaltschaft Bayern sehe keinen Grund für Disziplinarverfahren und auch die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit laut Blume nicht gegen aktuelle oder ehemalige Beschäftigte der Staatsgemäldesammlungen. Laut Bericht hat es zwar in den vergangenen Jahren mehrere Beschwerden, auch minderjähriger Besucherinnen und Besucher, über unangemessene, als sexuell oder rassistisch übergriffig, distanzlos oder bedrängend empfundene Verhaltensweisen gegeben. Sie hätten aber Mitarbeiter externer Sicherheitsfirmen betroffen, die inzwischen nicht mehr eingesetzt würden. Eine gezielte Überwachung und Verhaltenskontrolle von Mitarbeitern durch Videokameras konnte laut Blume nicht festgestellt werden. Was allerdings in der Vergangenheit passiert sei, lasse sich nicht mehr klären. Ebenso gäbe es keine Hinweise darauf, dass die Sicherheit von Kunstwerken gefährdet gewesen sei. Und kein Kunstwerk sei aus Depots oder Ausstellungsräumen verschwunden. Kunstminister Blume hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen die Staatsgemäldesammlungen im Frühjahr kurzfristig den Chef ausgetauscht. Mittlerweile sei ein neuer Führungsstil etabliert worden. Unter anderem arbeite man an einem Verhaltenskodex. Wann die Untersuchungen abgeschlossen sind, ist noch unklar.
Also Julia Kammler, bisher nur ein Zwischenbericht von Bayerns Kunstminister Blume zu den Vorwürfen über Missstände an den bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Seine Kunst, die war nicht nur Gegenwartskritik, sondern auch ein farbkräftiger Gegenentwurf zu den gesellschaftlichen Umwälzungen, zu technischen Errungenschaften und Kriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Max Pechstein träumte in seinen Gemälden und Druckgrafiken gerne vom Einklang von Mensch und Natur. Er suchte ihn auf Reisen an ganz besonderen Orten, von der Ostseeküste bis zur Südsee. Dass es ihm dabei nicht um realitätsgetreue Abbilder ging, sondern um den Ausdruck der Objekte, das macht ihn zu einem der wichtigsten Vertreter des Expressionismus, der klassischen Moderne. Und gerade werden seine Werke im Rahmen einer internationalen Ausstellungstournee gezeigt. Jetzt macht die Schau Station im Buchheim-Museum am Starnberger See. Susanne Brandl.
Ein paar alte Fischkutter liegen still im Hafen. Ihre Segel sind eingeholt, ihre Bäuche spiegeln sich im Wasser. Über ihnen hängen dichte blaue Wolken, durch die sich das Kreisrund einer strahlend gelben Sonne schiebt. Eine magische Lichtstimmung. Ist es ein Sonnenauf- oder Untergang, den Max Pechstein hier malt?
Und im Hintergrund geht die Sonne auf und oben sind so dunkle Wolken und dahinter strömt das Sonnenlicht hervor. Und das Originalbild ist von 1933 und da muss man sich überlegen, was war 1933, wie hat es ihn getroffen 1933? Und er hat es schon damals gesagt, in einem Brief auch an seinen besten Freund, das kann jetzt nur noch im Grauen enden. Also bezogen auf die Nazizeit, aber trotzdem malt er so ein optimistisches Bild.
Sagt Julia Pechstein, die Enkelin des Malers. Max Pechsteins farbintensive Werke sprühen vor Vitalität. Sie trotzen einer Zeit des Umbruchs, der Kriege und Krisen. Im Buchheim-Museum am Starnberger See sind 5 Schaffensjahrzehnte zu sehen. Vom Frühwerk bis zum Spätwerk, so die Sammlungsleiterin Reiker Knipper.
Und das dann noch kombiniert mit Werken aus unserer Sammlung, mit Werken der Brücke-Kollegen, mit Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Otto Müller und Karl Schmidt-Rottluff.
Die Künstlergruppe Brücke gründete sich 1905 in Dresden. Max Pechstein schloss sich ein paar Jahre später an. Gemeinsam entwickelten die Künstler einen neuen Stil. Für sie zählte nicht mehr das wirklichkeitsgetreue Abbild, sondern der durch Subjektivität nachempfundene Ausdruck eines Objekts, das die Brücke-Künstler meist abstrahiert darstellten. Damit prägten sie die Kunst der Moderne um 1900 maßgeblich mit. Pechstein erträumt sich mit den Brücke-Kollegen
ein Arkadien exotischer Einfalt und Kraft.
Er möchte der Rasanz der Verstädterung und Industrialisierung entkommen und findet an der Ostsee das Einfache, das Ursprüngliche, den Menschen, der in Einklang mit der Natur lebt.
Die Vision von Pechstein war, dass er keinen Standesdünkel hatte. Er hatte ein großes Verständnis für die Arbeiter, für die Bauern, für die Fischer, die er dann ja auch ganz nahbar gezeigt hat in seinen Werken und sich für die Arbeit interessiert hat, selbst fischen gegangen ist.
Reika Knipper, stellvertretende Direktorin des Buchheim-Museums. Pechstein träumt sich noch weiter weg, macht sich auf nach Palau in die Südsee. Die Lebensweise der Indigenen fasziniert ihn. Er malt sie beim Fischfang, beim Baden, bei ihren Bräuchen. Petra Lewey, Leiterin des Max-Pechstein-Museums in Zwickau.
Fast surreal, traumhaft, starke Farben, ganz intensive, fast popartige Farben. Diese scheinbar heile Welt, so heil war sie natürlich nicht. Die hat auch Pechstein sehr verklärt. Ich meine, da war Phosphatabbau, da war die Landschaft auch nicht mehr so idyllisch. Aber er hat sich dieses Paradies finden wollen und hat es auch so wiedergegeben.
Doch dann muss Pechstein zurück in den Ersten Weltkrieg, als Soldat an die Westfront. Ein Schock. Aber er überlebt und taucht wieder ein in die Malerei, in die Natur, wo er sein Heil findet. Auch als die Nationalsozialisten seine Werke aus den Museen entfernen, diffamieren und sein Atelier zerbombt wird. Über sein Spätwerk schreibt Pechstein in sein Tagebuch:
Ich versuche nachzuzeichnen, was mir in vagen Träumen wiederkommt. Ich möchte meiner Sehnsucht nach beglückenden Erlebnissen Ausdruck geben. Ich will nicht, dass wir uns immer selbst leid tun. Die Kunst war und ist das beglückende Element meines Lebens.
Und genau dieses Streben setzt die Werkschau am Starnberger See geschickt in Szene und beglückt damit auch den Besucher der Ausstellung.
Seine Ideale von Harmonie und Naturverbundenheit, die sind heute wahrscheinlich aktueller denn je. Die Ausstellung Max Pechstein, Vision und Werk, zu sehen noch bis Ende Oktober im Buchheim-Museum am Starnberger See. Das war's von der Kultur. Andrea Mühlberger war am Mikrofon und sagt jetzt im Namen des ganzen Teams Danke fürs Zuhören.